alle ganz genau, wie wir uns verhalten würden und müssten, oder? Natürlich würden wir der Gestapo nicht die Wahrheit sagen und sagen, hier habt ihr nichts verloren, hier ist alles sauber. Denn letzten Endes wissen wir, dass es einen höheren Wert gibt, nämlich der Wert des Lebens. Und was sagt uns das? Natürlich die Liebe. Die spricht in unser Herz. Aber es ist natürlich auch ein wenig konstruiert und ich bin Gott dankbar, dass wir heute nicht in solchen Situationen leben. Und trotzdem führt uns das etwas vor Augen. Es ist nicht so einfach, immer zu wissen, was richtig ist und was ich tue. Im Prinzip schon, aber in der konkreten Situation nicht immer. Jesus hat einmal das Ganze heruntergebrochen. In Johannes 14, Vers 15, den Text, ich habe ein paar Texte dabei und ich habe euch den Text auch mitgebracht hier auf der Präsentation. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Einfach, klar, auf den Punkt. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Aber so einfach ist das gar nicht. Denn diesen Satz kann man von zwei verschiedenen Seiten her betrachten. Wir können entweder sagen, wenn ihr mich liebt, so werden wir meine Gebote haben. Das heißt, weil du Jesus liebst, bemühst du dich um die Gebote. Und wenn du alle Gebote hältst, dann liebst du damit eben auch. Das heißt, so ein klein wenig Mengenlehre, gibt es das noch in der Schule, weiß ich gar nicht genau, bei mir gab es das immer noch, dann wäre quasi Liebe eine Teilmenge der Gebote. Ich halte mich an alles, was Gott geboten hat und damit liebe ich. Klingt eigentlich ganz gut, aber man kann den Spieß eben auch umdrehen und sagen, wenn ihr mich liebt, also indem ihr liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und dann wäre die Liebe das Umfassendere, das eben auch die Gebote mit einschließt, aber eben auch noch ein wenig mehr ist, als das, was in den Geboten formuliert ist. Und es gibt diese Dilemmasituation, die ich gerade eben vorgestellt hatte. Da gibt es die Liebe und da gibt es die Gebote. Aber ist es tatsächlich denkbar, dass es eine Teilmenge der Gebote gibt, die nicht von der Liebe abgedeckt ist? Das ist schwierig. Ein schwieriger Gedanke. Wir wollen uns damit ja auseinandersetzen. Ich spoilere ein wenig vorneweg. Ich glaube nicht, dass das so ist. Aber manchmal leben wir so. Manchmal interpretieren wir so. Aber dann ist nicht das Gebot Gottes das Problem, sondern unser Verständnis davon. Jesus erläutert in den nächsten Kapiteln auch all diese Dinge mit den Geboten und der Liebe. Wir nehmen mal einen Text weiter. Johannes 15, ab Vers 9 lese ich. Da sagt Jesus, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Wenn ich meines Vaters Gebote halte und wie ich in meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Ein paar Verse weiter, Vers 17. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Ich denke, wenn wir diesen Text so lesen, ist es relativ klar. Gebote schließen die Liebe ein. Ja? Haltet euch an das, was ich euch geboten habe, und dann passt das schon. Aber Jesus präzisiert, was er unter Geboten versteht. Und aus seiner Sicht gibt es tatsächlich nur dieses eine große Gebot, nämlich die Liebe. Und darauf geht auch der Apostel Paulus ein, wenn er in Römer 13 noch einmal gewissermaßen diesen ganzen Komplex zusammenfasst, wo er sagt, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist die Liebe des Gesetzes erfüllt. Das heißt, gerade hier wird es noch deutlicher formuliert, Die Liebe schließt die Gebote mit ein. Wenn ihr liebt, dann lebt ihr so, wie Gott es wünscht, in seinem Geboten. Jesus sagt, ich gebiete euch, dass ihr untereinander liebt. Ich finde diesen Satz sehr herausfordernd. Ich finde ihn sympathisch, aber auch sehr herausfordernd. Denn kann ich Liebe befehlen? Kann ich tatsächlich Liebe befehlen? Ich kann natürlich Leuten befehlen, sich auf eine Art und Weise zu verhalten, die Liebe ist, also die freundlich mit dem anderen umgeht und so weiter. Aber kann ich Liebe befehlen? Liebe jetzt denjenigen, den anderen, den du vielleicht gar nicht kennst, dort in Australien, oder der dir so sehr auf die Nerven geht, der Nachbar, der immer sabbats mittags seine Bohrmaschine ausholt und seine Löcher in die Hände bohrt? Liebe befehlen ist ein schwieriges Thema. Aber Liebe kann man lernen, wenn man selber geliebt wird. Liebe kann geschenkt werden. Und ich glaube, genau so meint es Jesus. Jesu Liebesgebot ist vor allem ein Geben und nicht ein Gebieten. Hübsches deutsches Wortspiel. Ich will ein anderes praktisches Beispiel für uns nehmen. Nehmen wir die Ehe. Eine gute Ehe. Wie wünschen wir uns? Die Ehe ist vom bürgerlichen Gesetzbuch geschützt. Das ist ein Gesetz. Die Ehe, wer eine Ehe eingeht, der lebt im Rahmen eines gewissen Gebotes. Aber eine Ehe sollte nicht aufgrund eines Gesetzes geschlossen werden, sondern weil man sie liebt. Das ist der Anlass, das ist der Punkt, der uns zusammenführt. Ohne Liebe sollten wir nicht heiraten. Und ich gehe davon aus, das habt ihr auch schon nicht getan, die ihr verheiratet seid. Es gibt manchmal die tragische Situation, dass in einer Ehe die Liebe verloren geht. Ich möchte das gar nicht weiter thematisieren. Aber vor dem Gesetz ist man noch verheiratet. Aber diese Ehe, würden wir doch sagen, existiert nur noch auf dem Papier. Es ist eigentlich keine Ehe mehr, obwohl sie nach dem Gebot immer noch gegeben ist. Manchmal heute noch, aber früher war es noch viel häufiger, da haben Ehepartner so etwas ausgehalten. Erlitten, muss man sagen. Ich kenne Geschichten von Frauen, die bei prügelnden Männern geblieben sind, weil sie sich durch das Gebot gebunden gefühlt haben. Oder umgekehrt, wo giftige, spöttische Frauen den Männern das Leben zur Hölle gemacht haben. Das ist durchaus auf Gegenseitigkeit natürlich. Im besten Fall ist so eine Ehe keine Ehe, sondern eine Wohngemeinschaft. Und die meisten würden heute eher eine Scheidung bevorzugen, als so etwas aushalten zu müssen. Denn, auch wenn wir das nicht gutheißen, eine Ehe ohne Liebe ist keine Liebe, ist sinnlos. Und genauso ist ein Gebot Gottes ohne Liebe sinnlos. Es funktioniert nicht. Es trifft nicht mehr das, worum es eigentlich geht. Die Liebe ist eigentlich die Essenz, der Inhalt, die Substanz eines jeden Gebotes, das wir in der Liebe finden. Aber wir wollen ja nicht nur im theoretischen Überlegen bleiben, mathematische Nennlehre gestalten. Wir wollen ja fragen, wie soll ich jetzt mich wirklich verhalten? Ja? Was soll ich tun? Und die Frage, was man tun soll, das nennt man auch Ethik. Das ist die Lehre davon, wie man, also das war mal die Logik, die wir gerade hatten, wie man sich verhalten soll. Und wenn wir die Gebote mal nur für sich genommen als unsere Ethik, als unsere Maßgaben nehmen. Man spricht ja auch von dem sogenannten Moralgesetz im Gegensatz zum Kult- oder Ritualgesetz. Also das Gesetz, das uns quasi unser Verhalten orientieren soll. Das ist ja durchaus auch über den Kreis der Christenheit hinaus anerkannt. Also die moralischen Standards, die wir in der Bibel finden, die sind wertgeschätzt in unserer ganzen Gesellschaft. Und wenn man sich an diesen Regeln orientiert, dann nennt man das, wenn man in der Ethik sich befindet, als sogenannte Gesinnungsethik. Das heißt, ich habe ein Ziel, ein Ideal, eine Gesinnung, die formuliert ist in Form der Gebote. Und dann versuche ich, diesen Maßstab in meinem Leben umzusetzen. Das heißt, man versucht, sich nach den Regeln zu verhalten. Wenn wir nochmal das Bild von der Gestapo, die an der Tür klingelt, nehmen, würde uns natürlich eine solche, ich sag mal, auf 100% durchgezogene Haltung dazu führen, zu sagen, ja, natürlich habe ich Juden gebraucht. Und man versucht das vielleicht ein bisschen scherzhaft darzustellen, weil man versucht das so einen anderen Eindruck zu erwecken, damit man einerseits die Norm erhält, aber andererseits natürlich auch keine Menschen zu Unglück verlegt. Und wir merken, wenn wir nur einer Moral, einem Standard entsprechen wollen in unserem Handeln, dann kann das ganz schnell anstrengend werden. Oftmals werden wir daran scheitern, weil wir nicht immer so aufmerksam sind oder weil wir in solch ein Dilemma geraten. Und dann suchen wir nach Schlupflöchern und Auswegen, um irgendwie da herumzukommen. Und manchmal kann es sogar passieren, dass uns die Gebote im direkten Widerspruch zur Liebe dastehen. Wie eben da, wenn die Gestapo natürlich klingelt hat, oder wie es Jesus selbst gegangen ist. Ich dachte, ich hätte die Texte einzeln aufgeführt, dass man sich durchklickt, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Aber das ist auch nicht so schlimm, denn Jesus war genau im gleichen Dilemma. In Johannes 8, Verse 1 bis 11 wird berichtet, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten eine Ehebrecherin vor Jesus vorführen und sagen, die Frau wurde auf frischer Tat ertappt und das Gesetz fordert, sie muss gestattet. Gewissermaßen dir als ehrwürdigen Rabbi, hier wären wir die Lehre, den ersten Stein zu schmeißen. Dann fragen natürlich, was soll ich jetzt tun? Was ist deine Ethik in diesem Fall? Die ganze Sache geht so aus, dass Jesus ihnen ihre eigene Sündhaftigkeit vor Augen führt. Und am Ende sagt aber Jesus, sie verurteilen dich nicht, ich verurteile dich auch nicht. Geh hin und sündige vor mich. Jesus entscheidet sich für die Liebe, für das Leben. Obwohl Jesus selber, so glauben wir, der Gesetzgeber des Alten Testaments war. Das heißt, wenn dort steht Ehebruch und Steinigung, dann ist das nicht hinter Jesu Rücken so veranstaltet worden. Aber in der konkreten Wahl entscheidet sich Jesus für die Liebe und nicht für das Gebot. Jesus bietet eine zweite Chance. Und ich bin mir sicher, Jesus hätte bei der Gestapo auch gesagt, hier habt ihr nichts zu suchen. Hier gibt es nichts zu finden, hier sind keine Juden. Das heißt, wenn wir von Liebe und Geboten reden, dann geht es nicht darum, dass wir einem gesetzlichen Lebensstil einen freundlichen, liebevollen Anstrich verpassen. Jesus bringt nicht die Gebote mit liebevoller Motivation, sondern er sagt, im Zweifel sticht die Liebe. In Johannes 13, Vers 34, den Text habe ich euch da oben hingeschrieben, steht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Jesus sagt hier nicht, ich gebe euch noch ein weiteres Gebot, also neben den 10 Geboten und allen anderen Regeln sollte übrigens auch noch liebevoll sein, sondern er sagt, ein neues Gebot, eine neue Zusammenfassung, denn in Matthäus 22 sagt Jesus, dass die Liebe alle Gebote, die ganze Bibel eigentlich zusammenfasst. Jesus malt nicht nur die Gebote schön an, sondern eigentlich, wenn man das ganz auf den Punkt bringt, wenn er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dann sagt er eigentlich, er ersetzt wahrscheinlich unser Verständnis von Geboten durch sein Verständnis von Regeln, ersetzt er durch die Liebe. Aber nicht etwa, um einer, ich sag mal, legeren, lockeren Lebenshaltung das Leben zu reden, das Wort zu reden, sondern weil er sagt, die Gebote reichen nicht aus. Sie drücken nicht in ihrer Tiefe das aus, was ich eigentlich mit diesen Geboten bei euch erreichen möchte. Die Liebe ist umfassender, größer und weiter, als es irgendein Gesetz formulieren kann. Jesus führt das übrigens auch in der Bibel sehr deutlich aus. In der Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, aber gerade am Anfang, sagt er, euch ist gesagt, ihr sollt nicht töten. Ich aber sage euch, selbst wenn du schon schlecht oder negativ über deinen Bruder denkst, ihn verfluchst, ihm Böses wünscht, hast du ihn schon getötet. Oder euch ist gesagt, sollst nicht Ehe brechen, wenn du aber schon, ich sage mal, deinen gierigen Blick auf die Frau deines Nächsten schaust, hast du schon die Ehe gebrochen. Das heißt, Jesus sagt, es geht nicht nur um ein vordergründiges Handeln, es geht um das, was dich in deinem tiefsten Inneren antreibt, was dich bewegt, was dich von deiner, ja, von deiner tiefsten Motivation her berührt. Jesus möchte nicht nur unser Handeln verändern, sondern unser Innerstes. Und genau das haben wir auch vor 14 Tagen in der Bibelbetrachtung dort festgestellt, dass das, was ich tue, eine Auswirkung ist von der Veränderung, die Jesus in meinem Leben bewirkt hat. Er sagt, wir sind eine neue Kreatur. Und dieses Denken oder diese Veränderung, wenn man das auf das Thema der Ethik herunterbricht, nennt man eine qualifizierte Situationsethik. Ein kompliziertes Wort wieder. Was heißt das? Entscheidend ist, was dir die Liebe gebietet. Und zwar in der konkreten Situation, in der du steckst. Nicht einfach nur, was dir jetzt gerade einfällt, was für dich sympathisch erscheint in dieser Situation, sondern was dir die Liebe sagt, was jetzt dran ist. Als die Gestapo an der Tür geklingelt hat, sagt uns die Liebe, du musst die Menschen in deinem Hinterhof, in deinem Keller oder wo auch immer du sie versteckt hast, schützen und nicht eine vordergründige Ehrlichkeit in den Tag legen. Und als Jesus der Sünderin, der Ehebrecherin begegnete, da war ihm klar, dass hier ein Mensch gerettet werden kann und nicht eine Norm hochgehalten werden muss. Und wir finden immer mehr Beispiele in der Bibel, die genau dieses Verhalten von Jesus und diese Haltung von Jesus zeigen und wo er uns das ins Herz legt. Vielleicht noch ein letztes Beispiel, habe ich dort auch noch angegeben, Lukas 10, der barmherzige Samariter. Auch das will ich nur kurz zusammenfassen. Ein Mann wird von Räubern überfallen und liegt verblutend am Wegesrand und dann kommt ein Priester und ein Levit vorbei und die machen einen schönen großen Bogen. Warum? Einmal haben sie vielleicht Angst, dass sie überfallen werden, aber vor allen Dingen, wenn sie sich mit diesem Menschen beschäftigen und er stirbt, dann haben sie einen Tod angefasst. Und damit wären sie für den Tempeldienst ungeeignet. Sie müssten also sich erst wieder reinigen. Das heißt, das Gebot der Reinheit für den Tempel gebot ihnen, einen schönen großen Bogen in solche kritischen Situationen zu machen. Natürlich gab es auch für sie das Gebot der Nächstenliebe, aber das schien ihnen nicht so wichtig bei der konkreten Güterabwägung. Der Samariter hatte die gleichen Risiken auszuhalten wie sie. Aber er sah in erster Linie die Not des Menschen und war bereit, demjenigen zu Hilfe zu eilen und sich das auch etwas kosten zu lassen. Einmal ging er selber natürlich in einer gefährlichen Situation ein, er blieb eine Zeit lang dort, wo offensichtlich Räuber unterwegs sind, aber er war auch bereit, vielleicht ein Umweg zu gehen, um diesen Menschen in das Gasthaus zu bringen. Er bezahlt seine Versorgung. Er hat sich wirklich von diesem Wert der Liebe in seinem Handeln beeinflussen lassen. Das heißt, letzten Endes, wenn wir von dieser Eingangsfrage ausgehen, was soll ich denn tun und wie soll ich mich denn jetzt verhalten, sagt Jesus, wenn du dich an diesem Maßstab orientierst, dann tust du das, was im Herzen in den Geboten steht. Das heißt nicht, dass wir all diese Ausführungserläuterungen, sage ich mal, der Liebe, die wir auch in den Geboten und auch an anderen Stellen der Bibel finden, dass wir die nicht mehr brauchen. Die Gebote werden ja davon eingeschlossen. Aber letzten Endes sagt uns Jesus, Liebe und Gebote schließen sich nicht aus, sondern die Liebe schließt die Forderung des Gebotes ein und geht darüber hinaus. Im Zweifel geht die Liebe sogar über den Wortlaut des Gesetzes hinaus, wobei wir dabei uns mal bewusst machen müssen, es ist ja unser Verständnis des Gebotes, das uns hier herausfordert und nicht unbedingt das Gebot, das Gesetz gegeben hat. Jesus gebietet nicht Liebe, er bietet Liebe an. Er gibt sie uns und er fordert uns auf, diese Liebe weiterzugeben. Für uns als Kinder Gottes wird diese Liebe immer oberstes Gebot sein.